Deutschlandfunk. Freistil.
What do you think? How do songs get created?
Das ist das Erste. So, das Zweite ist, Ina ist da.
Also ich kenne keinen, der singt, produziert und alles schreibt.
Die eine Reportage macht.
Viele Leute sind dann oft verdutzt oder denken, ach, die schreibt nicht ihre eigenen Songs.
Über wie Popsongs entstehen.
99 von 100 Leuten, die anfangen Musik zu machen und die merken, dass sie das irgendwie gerne machen, denen ist nicht klar, dass man Songs für andere schreiben kann.
Sie möchte mal von euch erfahren, wie das ist, auf so einem Camp zu sein.
Es gab immer irgendwie Performer, also Frank Sinatra oder so, und große Songwriter dahinter, die eher im Hintergrund waren.
Wenn ihr wollt, könnt ihr was sagen, ihr müsst aber nichts sagen.
Es nimmt einem auch so die Illusion, wenn man dann wirklich erfährt, okay, wie entsteht es in dieser Popbranche wirklich ganz weit oben, dass da die Bands wenig Einfluss auf das haben, was sie eigentlich interpretieren.
What I thought was that, you know, you had somebody who writes words and you had somebody who writes a melody and you
Ich dachte immer, dass einer den Text schreibt und ein anderer sich ans Klavier setzt und eine Melodie entwirft. Dann wird der Song aufgenommen und produziert. Ich dachte, so läuft das. Aber das ist komplett falsch.
And every single part of that is wrong.
Umbrella von Rihanna. Irgendwie nervt dieser Song doch. Wenn die Sonne scheint, strahlen wir gemeinsam. Wenn nicht, dann komm unter meinen Regenschirm. Und dann dieses Ella, Ella, Ella. Tausendmal gehört und im Kopf mitgesungen, ohne es wirklich zu wollen. Ein typischer Popsong mit vielen Hip-Hop-Elementen drin. Ein Beispiel für den Pop-Hit Neuen Typs. Nicht nur der Sound hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert, auch die Art, wie sie geschrieben werden. Wie werden Hits gemacht? Um das zu beantworten, besuchen wir ein sogenanntes Songwriting-Camp, blicken in die Geschichte des Songschreibens und treffen einige der aktuell gefragtesten Hitmacher. Um die Industrie hinter den großen Hits zu verstehen, muss man die Bedeutung einzelner Songs anschauen. Rihannas Umbrella verändert vor 10 Jahren ihre Karriere. Ein einziger Song. Und das, obwohl ihr Popmärchen schon 2003 beginnt. Da lebt sie noch als Robin Fenty auf Barbados. 15 Jahre alt, der Vater Alkoholiker, die Eltern geschieden. Sie spielt kein Instrument, sie hat noch nie einen Song geschrieben. Aber sie hat einen Traum. Sie will Sängerin werden, auf der ganz großen Bühne. Und sie will es mehr als alles andere in der Welt.
Diese Sehnsucht der Popstars ist das, womit sich auch die Fans identifizieren können. Und genau danach suchen die Manager in den Verlagen und Labels, weil sie dieses große Verlangen nicht einfach künstlich produzieren können.
Schreibt US-Journalist John Seabrook in seinem Buch The Song Machine – Inside the Hit Factory. Darin berichtet er auch, wie Evan Rogers, ein A&R, also ein Label-Mitarbeiter, der sich um Artists, also Künstler, und deren Repertoire, die Songs, kümmert, während eines Urlaubs die junge Robin Fenty trifft. Er sieht sofort dieses Glitzern in ihren Augen. Wenig später schleppt er sie zu Labels, unter anderem zu Jay-Z von Def Jam. Auch er sieht dieses gewisse Etwas in ihren Augen. Und ganz langsam beginnt Robin Fentys Aufstieg als Rihanna. 2005 schreiben Evan Rogers und sein Partner Carl Stürken ihr Ponder Replay. Aber das Stück ist noch kein Signature-Song, schreibt Seabrook. Also kein Hit, der wie kein anderer für Rihanna als Star steht, der die künstlerische Richtung vorgibt und sie von anderen Sängerinnen unterscheidet. Erst 2 Jahre später wird Umbrella Rihannas Signature-Song. Im großen Popgeschäft geht es um die Hits und Hooks. Rihannas Umbrella hat ihre gesamte Karriere verändert. 10 Wochen auf Platz 1 in Großbritannien, 7 Wochen in den USA, 1 Grammy, 2 MTV Video Music Awards und weitere Preise. Aber wie kam der Song zu ihr?
Songwriting camps are the way a lot of these top songs are written these days.
Viele Hits werden heute in Songwriting-Camps geschrieben. Und die funktionieren so. Ein Musikverlag lädt Komponisten und Produzenten ein und steckt sie ab 10 Uhr morgens in verschiedenen Teams in verschiedene Studios. Der Künstler läuft eher von Studio zu Studio, verbreitet ein bisschen magische Stimmung, hört sich an, wie es vorangeht und steuert vielleicht hier und da mal etwas bei.
Bei Umbrella hat Rihanna nicht mitgeschrieben. Den Job haben andere für sie erledigt.
Wir sind auf einem Songwriting-Camp und hier sollen neue Songs entstehen.
Ein Wochenende in München. In einer Tiefgarage in der Nähe der Isar liegt das Studio von Zapp Music. In den zwei Räumen mit Gitarren, Keyboards, Synthesizern, großen Boxen und Laptops sollen Songs geschrieben werden. Bevor es losgeht, quetschen sich die 11 Teilnehmer in einen kleinen Aufenthaltsraum mit einer roten Couch und einer kleinen Küche. Nick, einer der beiden Studiobesitzer, 3 Produzenten, 3 Songschreiber, ein Manager und seine erfolgsversprechende vierköpfige Band, Wunderwelt.
Uns gibt es doch gar nicht so lang und haben uns zusammengeschlossen, Phil und ich ursprünglich.
In Schwabmünchen, einem kleinen Ort zwischen München und Ulm. Da kommen alle Bandmitglieder her.
Dann dachte ich, nee, wir wollen jetzt mal elektronisch machen und haben uns dann so ein paar Geräte gekauft, von denen wir keine Ahnung hatten. Und haben einfach mal so angefangen und haben die Melissa dann gefragt. Und die ist damit eingestiegen und unser erster Auftritt war in so einem Band-Contest, wo wir gleich ins Finale gekommen sind. Und mit dem zweiten haben wir das Ding gerockt, sind Band des Jahres geworden. Und das war so unser erster Step.
Der zweite war dann dieser eine Song mit dem Video, in dem die hübsche Melissa, blond, große Augen, tolle Lippen, durch die Nacht geistert. Sie hat dieses gewisse Etwas, bildhübsch und eine klare und warme Stimme.
Wir haben ein Video hochgestellt und eine Stunde nachdem wir es hochgestellt haben, war der erste Verlag am Telefon und hat gesagt, geil. Wir konnten es gar nicht so richtig glauben. Ja. Und
der Song Freiheit ist Gold klingt zeitgeistig, ein bisschen wie Frieda Gold. Frech, elektronisch, tanzbar, gut gelaunt. Das passt, fand der Musikverlag Universal und hat das Songwriting Camp für Wunderwelt organisiert.
Man hat uns gefragt, ja, hättet ihr da mit ein Problem, dass man hier Songs entstehen lässt in so Sessions und ja, wir haben uns da schon offen gezeigt und haben gesagt, klar, auch für uns, auch uns hat es weitergebracht. Also
ein paar Sessions, auf denen Songs für sie und mit ihnen geschrieben wurden, hat die Band schon hinter sich und musste sich erstmal an dieses Prozedere gewöhnen.
Ja, das fühlt sich dann schon erstmal komisch an für jemanden, der sonst eigentlich alles selber macht.
Plan ist ja jetzt für die EP, die kommen soll, 5 Tracks kommen darauf und heute ist eben nochmal geplant, wenn möglich, Songs zu schreiben, die vielleicht sogar auf die EP kommen und wenn ein Album kommt, dann vielleicht sogar aufs Album später drauf. Also das ist für heute der Plan.
Bevor es losgeht, informiert der Manager die Songwriter, Produzenten und die Band, wie die 4 Songs klingen sollen, die an diesem Wochenende geschrieben werden.
Zum Beispiel mehr Songs nach vorne, die werden auch mehr gebraucht, vor allen Dingen auch fürs Album später.
Sagt Björn, einer der 3 Produzenten. Auch er will anonym bleiben und nennt vor dem Mikrofon nur seinen Vornamen.
Hier und da noch ein paar Referenzen, die jetzt gar nicht so bekannt sind. Also, weil häufig wird sich schon zwar am Radio Sachen orientiert, häufig aber auch gerade nicht, damit nicht alles gleich klingt. Ne? Man muss irgendwas Neues schaffen, was die Leute aber trotzdem nicht abschreckt. Das ist immer das Schwierige an der Popmusik. Ne?
Ganz so wie US-Journalist John Seabrook es in der US-amerikanischen Szene beschreibt, scheint es bei den deutschen Songwriting-Camps nicht zuzugehen. Aber das Ziel ist das gleiche. Einen Titel an einem Tag schreiben. Hits wie am Fließband. Yeah. Keshav Purushottam ist Musiker aus Köln. Er ist Sänger der Indie-Band Timid Tiger und hat im letzten Jahr sein Soloalbum als Keshavara herausgebracht, mit vielen tanzbaren Grooves und elektronischen Spielereien. Als Songschreiber hat er schon Beats für die Rapper Casper und Haftbefehl produziert. Auch Keshav ist ein Rädchen in der Popfabrik.
Genau, und das erste war ein Camp von Warner Chappell veranstaltet in den Studios von Xavier Naidoo in Mannheim.
Diese Camps gibt es schon seit Jahren.
Dann kommt man da an und trifft sich so im Aufenthaltsraum. Alle kommen so nach und nach rein und dann stellt man sich vor und merkt, okay, da sind Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und dann, ja, dann werden so Gruppen aufgeteilt und dann gibt es halt so eine Liste mit Songs, die gesucht werden. In dem Fall war das aus ganz verschiedenen Bereichen. Also war nicht nur für eine Band oder einen Künstler, sondern verschiedene Sachen. Dann wurden 4 Gruppen aufgeteilt und dann geht's los. Dann ist so wie in der Fabrik, wird dann gearbeitet und am Ende des Tages soll schon ein Ergebnis da sein.
Das Ganze ist halb geheim, halb öffentlich.
Ich überlege jetzt gerade, ob ich das sagen darf, fällt mir gerade ein.
Keschavs aktuelle Anfrage: Eine bekannte deutsche Sängerin sucht Songs für ihr kommendes Album.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich das nicht sagen darf, weil das ist ja ziemlich negativ. Das sind ja geheime Sachen. Und dann wird das ja vermarktet als eigene Idee, ist ja klar.
Ihr Verlag wünscht sich Titel im Stil ihrer Hits. Gerne dürfen aber auch folgende Einflüsse dabei sein.
Chainsmokers Closer oder Shake It Out von Taylor Swift. Also so Female Power steht dann da nämlich. Und keine Balladen.
Na, das funktioniert so, dass der Verlag, wenn er ein großer ist, hat er überall auf der Welt Dependancen. Und die spielen sich untereinander sogenannte Briefings zu.
Also die Info, welcher Künstler gerade Songs sucht, erzählt Daniel Nitt. Er hat an der Popakademie in Mannheim studiert und schreibt heute vor allem für und mit Mark Forster.
Der US-amerikanische Ableger von der BMG sagt, die Rihanna, die von dir schon viel zitierte, die sucht neue Songs. Wer auch immer auf der Welt Bock hat, was zu machen, sie wünscht sich ungefähr die und die und die Richtung. So könnte das sein. Und dann kann man da dann Sachen hinschicken und dann schicken die weiter. Nach Amerika. Und mit ganz, ganz viel Glück landet der Song dann tatsächlich bei Rihanna. Im echten Leben ist es allerdings so, dass da auf anonymen Wege irgendwas um einen halben Globus dann dahin flattert. Das kommt schon hin und wieder vor. Es ist aber hammerselten.
Heute kann sich Rihanna aussuchen, wer ihre Songs schreibt. Das liegt vor allem an Umbrella. Dass dieser Song so erfolgreich wird, war tatsächlich nicht abzusehen. Er entstand nicht nach einem erfolgsversprechenden Schema F, glaubt man den Recherchen von John Seabrook.
That song is a classic example of how a lot of songs get written, and it's worth actually thinking about it because.
Dieser Titel ist ein typisches Beispiel dafür, wie Songs heute geschrieben werden. Die Jungs von Red Zone Entertainment haben einfach ein bisschen mit Samples und Rhythmen aus ihrem Musikprogramm herumgespielt. Dann kam noch die Hi-Hat dazu. Später trat ein anderer Typ ins Studio und hat einfach mal Keyboard dazu gespielt. Und dann war da noch dieser Dritte. Der hörte es und irgendwann kam das Wort Umbrella in seinen Kopf. So entstand der Song. Total spontan und ungeplant.
2 Stunden fertig. Das Produzententeam von Red Zone Entertainment, Terrius the Dream Nash, Christopher Tricky Stewart, Teddis Kuck Harrell, wusste in dem Moment nicht, dass hier gerade ein Mega-Hit entstanden ist. Niemand wisse das sofort, schreibt Seabrook. US-Produzent Tricky Stewart hat ihm erzählt, ein Hit ist eben ein Hit. Aber ein Smash-Hit, so wie Umbrella, der 10 Wochen am Stück in den Top 10 in England und 7 Wochen in den Top 10 der Billboard-Charts steht, den kann niemand voraussagen.
When they wrote the song, they realized that it was a really good song, and of course they wanted it to go to an already established singer.
Die Produzenten wollten natürlich, dass ein bereits etablierter Star den Titel zum Hit macht. So macht man als Songwriter Geld. Sie hatten sich Mary J. Blige und Britney Spears als Sängerin gewünscht. Rihanna war 2007 noch nicht der Star, der sie heute ist. Aber als sie und ihr Team den Song hörten, war ihnen klar, dieses Stück wird sie zum Star machen. Und dann riefen sie fast täglich bei den Produzenten an, um den Titel Umbrella zu bekommen. Das ist ein Aspekt des Musikbusiness, den kaum jemand kennt, aber der total wichtig ist. Wie kommst du an den Song, der dich zum Superstar macht? Rihanna ist das gelungen, weil sie Jay-Z und andere einflussreiche Leute hinter sich hatte.
But that's what Rihanna had. She had Jay-Z and she also had some other powerful people.
Da kann man was an anderen Drum Roll machen oder so eine Snare, eine hochgepitchte.
Das Songwriting Camp im Münchner Studio von Sepp Music ist mittlerweile ein gutes Stück weiter.
ich jetzt voll.
Nee, auf das, genau, auf das letzte U.
Also, auf den zwei, also.
Ja.
In einem der zwei Studios, in denen parallel an neuen Wunderwelt-Titeln gebastelt wird, ist der halbe Song schon fertig.
Ja, einfach so halliges irgendwas, Geräusche.
Also wo genau?
In der Pause quasi, genau.
Es gibt eine Grundidee, worum sich der Text drehen soll.
Das geht um eine Frau, die sich nichts sagen lassen will eigentlich und ihr Leben genießen will.
Eine ähnliche Geschichte übrigens wie im Stück Freiheit ist Gold, der Single, wegen der die Verlage und Labels bei der Band angerufen haben.
Und da ein bisschen von ihrem Typen oder Freund ausgebremst wird und ihm dann die Meinung geigt.
Sagt Florian. Er ist Miteigentümer des Studios Sepp Music. Seine kleine Popfabrik arbeitet mit dem Verlag Universal zusammen.
Wir haben ein gemeinsames Ziel, viele Songs zu schreiben und kommerziell zu verwerten. Und deswegen sind wir eigentlich jede Woche dabei, was zu schreiben. Und, für Gott und die Welt. Also wir probieren erstmal alles, sei es jetzt mal deutschsprachig oder auch englischsprachig.
Du hapert's gerade.
Achso, nee, wir sind einfach in der zweiten Strophe und texten. Das ist ein Prozess.
Studiobesitzer Florian steht in einem der zwei Produktionsräume. Er hält sein Smartphone in der Hand und tippt gemeinsam mit Songschreiber Sebastian auf dem kleinen Bildschirm herum. Satzfragmente löschen, hinzufügen, ändern und wieder von vorne.
Ich blaue Augen, ne? Augenringe. Ist auch nicht sexy.
Jede neue Version schicken sich die zwei Songschreiber und Produzent Björn gegenseitig in einer WhatsApp-Gruppe. Wer braucht schon Papier oder E-Mail?
Ich muss halt charmant bleiben. Also weil es Mädel ist, für einen Typen würde ich das genauso machen. Ja. Gib mir stummen Husten.
Frauen rauchen nicht, deshalb.
Nee, aber das ist ja trotzdem irgendwie eine schöne Frau.
Denn die Frau im Pop hat eine Rolle. Sie schreibt hier keine Songs, sondern dient als Projektionsfläche. Florian und sein Kollege Sebastian suchen nach Worten, die ihre Idee einer selbstbewussten, unabhängigen Frau mit verschiedenen Bildern beschreiben. Nicht zu derbe, nicht zu süß.
Produzieren ist gerade jetzt nicht so richtig gefragt. Deswegen.
Sagt Björn, der Produzent bzw. der sogenannte Tracker, der ständig am Rechner klebt und sehr schnell zeitgemäße Beats raushaut. Selber vorne stehen, lieber nicht. Wenn man seinen vollständigen Namen googelt, findet man nichts über ihn. Zum Glück, sagt er. Er will unerkannt bleiben und lieber in der Masse untergehen. Björn ist seit einem Jahr im Songwriter-Business und hat gut 100 Songs geschrieben.
Nee, nicht alle veröffentlicht. Es sind einfach nur Songs aus Sessions quasi. Es ist immer sehr viel weniger. Es ist immer nur so ein Bruchteil von dem, was geschrieben wird. Ich würde mal sagen, 70% von allem wandert immer in den Papierkorb.
Zu den bekannteren Musikern, die zu seinen Beats singen, gehören Schlagerstar Mickey Krause und der Gewinner der Castingshow Deutschland sucht den Superstar Pietro mit seiner Sarah.
Ganz ehrlich, also vor allen Dingen auch wenn man selber beteiligt ist, also jeder Song wächst einem so ans Herz und auch wenn es Mickey Krause oder wer auch immer, das spielt dann für mich keine Rolle. Also ich mag alles sehr gerne, wenn es gut ist. Ich bin da jetzt nicht vor irgendwelchen Genres abgeschreckt. Ja.
Willst du einen Drumroll machen? Das ist ein da. Den vielleicht weglassen einfach?
Die Musiker von Wunderwelt kommen aus einem anderen Studio dazu.
Mal gucken, ob sie es alles so nehmen. Ja, es kann ja dann sein, die Line gefällt mir nicht oder da gefällt mir die Melodie nicht oder mir gefällt die ganze Aussage nicht. Dann diese.
Also die Grundidee erstmal ganz kurz. Yeah.
Klingt von Akon her sehr stupide.
Wer ist hier die Pussy?
Okay. Wer ist hier die Pussy? Wer ist hier die Pussy? Sag mal, wer ist hier die Pussy? Wer ist hier die Pussy? Ich höre nur
Das ist die Idee.
Der Bassist Phil und Keyboard- und Synthesizer-Spieler Klaus von Wunderwelt finden den Song mit dem Arbeitstitel Pussy super. Aber Sängerin Melissa hat ihn noch nicht gehört. Sie muss ihn später auf der Bühne performen. Wenn er ihr gar nicht gefällt, war vielleicht alles umsonst. Songschreiber Florian hat die Melodie mit dem Smartphone aufgenommen und spielt sie Klaus und Phil von der Band vor.
Wir hatten uns das nur gegenseitig in die WhatsApp-Gruppe aufgenommen, damit wir es alle auf dem Handy haben. Genau für den Fall, dass sie die Melodie vergessen, wie es jetzt gerade auch war.
Popsongs wie diese werden nicht wie früher auf Notenblätter notiert. Ideen für die Melodie werden heutzutage schnell ins Handy gesummt, mit anderen zur Abstimmung per WhatsApp geteilt und später im Studio einfach direkt produziert. Björns Kollege Florian ist der Topliner. Das ist
quasi die Gesangsmelodie. Also es gibt da wirklich Leute, die nur Toplinen, die schreiben dann quasi die Gesangsmelodie, Refrain, Verse.
Die Topline wird auch Hook genannt.
Was ja oft einfach schon den ganzen Song ausmacht. Ja. Also eine gute Topline ist sehr, sehr wichtig. Hook ist einfach der Refrain. Also das muss der Haken sein, wo man sagt, hier, hab dich.
Yeah, well, the hook is everything.
Sagt John Seabrook.
In vielen dieser Songs geht es um nichts Spezielles. Vielmehr werden so viele musikalische Ideen und Hooks wie möglich in ein einzelnes Stück gepackt. Ein Song ist sozusagen ein Best-of aus mehreren Songs.
Was eine gute Hookline ist, kann man vor allem in Rihannas Track Rude Boy hören, meint Seabrook. Es ist ein Song, der im Grunde nur aus Hooks besteht. So versuchen die Produktionen des 21. Jahrhunderts, aus der übersättigten Medienwelt herauszustechen.
In a culture where your attention is constantly being sought by so many different media outlets, not just television and radio.
Aufmerksamkeit ist ein rares Gut. Fernsehen, Radio, das Internet, sie buhlen alle um unsere Aufmerksamkeit. Mit Bildern, Wörtern. Und die Popmusik macht dies mit Hooks. Unser Gehirn merkt sich beim zweiten, dritten Hören, wie die Melodie verläuft, und dann wollen wir das Stück noch einmal hören. Es ist fast, als spräche so ein Popsong das Unterbewusstsein an, um die Aufmerksamkeit zu bekommen.
So it's almost like going underneath your consciousness to get your attention.
Obwohl die Hook im Zentrum steht, entsteht sie selten zuerst, sagt John Seabrook.
So what really happens is when you walk into a room, it's the production that comes first, not last.
Alles beginnt mit der Produktion, also dem elektronischen Track. Er ist quasi das Instrument und wird am Computer generiert. Da sind keine Musiker im Raum. Ich habe noch nie einen Musiker an einem Instrument gesehen.
In the whole time that I did this book.
Er nennt es das Track-and-Hook-Verfahren. Erst kommt der elektronische Track und dann die Melodie bzw. die Hook.
Everything happened on the computer. And so like the song is created on the computer first, except for the melody. And then you have these people who are called topliners.
Die Topliner gehen ins Studio, hören sich den vorher produzierten elektronischen Track an und dann entwickeln sie einen Hook. Also eine kleine Melodie oder so. Und erst ganz zum Schluss kommt der Text. Das alles wird an den Künstler geschickt, der bisher noch nicht zu diesem Song beigesteuert hat, weil er vielleicht gerade eh auf Tour ist. Denn mit den Touren verdienen Musiker heute hauptsächlich ihr Geld. Und am Ende nimmt eine Rihanna in einem mobilen Studio in ihrem Tourbus ihren Gesang auf, um 3 Uhr morgens auf einem Parkplatz, der nach Pisse stinkt.
It's not very glamorous.
Wie viel Input von einer Toplinerin in so einem Rihanna-Song steckt, kann man im Netz entdecken. Dort ist die Demo-Version von Esther Dean zu finden. Sie hat die Topline für Rude Boy erfunden. Im direkten Vergleich klingt sie fast wie Rihanna selbst. Dieses Track-and-Hook-Verfahren ist Standard im US-Pop-Business und seiner Songwriter-Hauptstadt Los Angeles.
Ich komme ja gerade aus Los Angeles und tatsächlich in einem großen Studio, wo ich war, war es so, dass halt wirklich fast der gleiche Beat aus allen von den Studios rauskam.
Erzählt Michelle Leonard. Sie ist seit Jahren Songwriterin. Das wollte sie schon mit 13 werden. Sie ist eine der wenigen Frauen in dem Fach.
Das sind halt auch Beats, gerade wenn man sich die Radiolandschaft in L.A. reinzieht, die sehr, sehr track-driven sind. Das heißt, da geht es wirklich um Beats Und da geht es auch wirklich um die dopesten Sounds, ne? Ja, das sind richtige Sound-Nerds. Also, ich meine, Drake und wie sie alle heißen, das sind richtige Engineers. Ne? Das ist aber auch mittlerweile auch eine ganz andere Skizzierung der Wörter. Also die Wörter werden auch eher als Rhythmusinstrument auch benutzt.
Im deutschsprachigen Pop singen erfolgreiche Künstler wie Tim Bensko, Andreas Burani und Frieda Gold pathetisch über Liebe und das Leben und stellen vermeintlich die Texte in den Vordergrund. Eine der wenigen Ausnahmen, die österreichische Band Bilderbuch. Sie tut gar nicht mehr so, als würde sie eine Geschichte erzählen und macht es damit wie die Amerikaner. Ich baue auf in meinen Akku. Gerne baue in meinen Akku. Baby, lass mir deinen Lader. Komm, bitte lass mir deinen Lader. Ich baue auf in meinen Akku. Gerne baue in meinen Akku. Baby, lass mir deinen Lader. Wie lässig Sänger Maurice Ernst sperrige Begriffe wie Strom und Lader im Song Bungalow über die Lippen bringt, zeigt genau, was Michel meint. Die Wörter sind bloßer Rhythmus. Und worüber die Band da singt, wen interessiert das schon? Ein Prinzip, das ein Mann etabliert hat, der die westliche Popmusik geprägt hat wie kein anderer. Und den trotzdem kaum einer kennt.
Wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht in dieses Bilderbuch-Ding reinrutschen.
Björn und Florian feilen weiter an dem derben Elektro-Track Pussy für Wunderwelt. Und nebenan, im zweiten Aufnahmeraum, geht es wieder von vorne los.
Also, da könnte man hin. Wo könnte jetzt sowas anfangen, so mit dieser Papa-hat-gesagt-Geschichte? So. Alle wirken von dir auf außen ein und sagen, du machst die Schule fertig. Dann vielleicht wirklich in der Main-Aussage so. In die Richtung, ich bin Punk.
Ja. Sängerin Melissa und Klaus sitzen mit Songschreiber Sebastian und Produzent Michael im Stuhlkreis im Studio. Hinter ihnen Gitarren, ein Schlagzeug und Laptops. Gemeinsam suchen sie erst einmal ein Thema.
Ist mir momentan noch ein bisschen zu plump. Ihr seid die Chefs, ihr seid von der Band, ihr müsst natürlich sagen, was landet. Sprite, Coke im Kühlschrank, vielleicht gehen wir auf sowas, auf so Marken. Mhm. Dinge als ersten Ansatz. Ich persönlich habe mal Bock, einen anderen Rhythmus zu probieren. Das ist halt immer dieses Disco-ähnliche oder
Disco-haustige. Sehr gerne.
Sebastian hat noch einen Beat auf seinem Computer. Den könne man ja verwenden.
Wir können uns auch vielleicht lustig machen über die Umbenennung von Capri Sonne in Capri Sun. Und wir sind jetzt Wonder. Das ist ein bisschen schiefer.
Ist jetzt oder heißt es?
Es ist sehr bilderbuchmäßig.
Ja, stimmt schon. Ja.
Die Herausforderung Bilderbuch findet ihr cool. Wäre so eine Referenz, aber man darf natürlich nicht so klingen.
Genau, ja. Bilderbuch ist sehr geil.
Ja, ich glaube, wenn man das zu sehr versucht zu imitieren, wird es auch ganz schnell peinlich. Die machen das seit 10 Jahren und sind sehr gut im Texten auch, also in diesem absurden Text.
Nach und nach entsteht der Song. Was nun zuerst da war, Melodie, Text, der elektronische Track, schwer zu sagen.
Bewusst dämlich, aber irgendwie auch lustig. Ah, ich weiß auch nicht. Grill my body. So ein Bullshit.
Es gibt den einen Songwriter, der den Pop so sehr geprägt hat wie vermutlich kein anderer. Und der den Bullshit etabliert hat, mehr dem Klang der Wörter zu lauschen als der Bedeutung. Max Martin. In den frühen 90er Jahren hieß er noch Martin Sandberg. Er wird in Uppland in Schweden geboren. Sein Vater ist Polizist, die Mutter Lehrerin. Mit Anfang 20 trägt Max Martin lange Haare und ist Sänger einer Metal-Band. Aber er hat eine Leidenschaft, die er nicht mit seinem Bandkollegen teilen kann. Popmusik. Mit Texten, die keinen Sinn machen, aber mit Beats, die sich im Ohr festsetzen, wird er zu einem der gefragtesten und erfolgreichsten Songwriter der Welt.
Er mischt Wörter so mit der Melodie, dass es perfekt passt. Das beste Beispiel ist wohl sein erster Nummer-1-Song, Hit Me Baby One More Time von Britney Spears. Die Zeile ist einfach Quatsch, es müsste heißen Hit Me Up One More Time. Als der Song rauskam, wusste niemand, was das heißen soll. Aber das war egal. Es machte ihn als Hit sogar noch attraktiver.
Sein Prinzip hat sich in der Songwriter-Hauptstadt L.A. durchgesetzt. Die Geschichte von Max Martin ist damit typisch für viele große Songwriter. Auch Dennis Pop, ein schwedischer DJ, entdeckt Anfang der 90er Jahre das Songschreiben und Produzieren für sich. Er drückt dem Pop der damaligen Zeit einen eigenen neuen Stempel auf.
I think really it was kind of the beginning of electronic made.
Das war der Beginn einer elektronischen Musik, die so klang, als wäre sie mit Instrumenten gespielt und die Reggae-Elemente aufgegriffen hat. Das war ganz anders als die elektronische Musik der 80er Jahre. Und sie war ganz speziell produziert. Dennis Pop lässt eher weg, als dass er Sound-Elemente hinzufügt. Das war der Beginn des sogenannten Chayron Beats.
Benannt nach den Chayron Studios, die Dennis Pop in Stockholm gründet und wo er unter anderem die ersten Nummer 1 Hits der schwedischen Band Ace of Base schreibt. Dennis Pop sucht weitere Songschreiber und trifft dabei auf Max Martin. Sie schließen sich zusammen zu einem Team und ihr Chayron Beat wird für die nächsten 10 Jahre den Mainstream-Pop beeinflussen. Backstreet Boys, NSYNC, Westlife, Britney Spears stehen Schlange.
You know, the Backstreet Boys and NSYNC and early Britney stuff. It was that beat, you know?
All diese Bands hatten diesen speziellen Beat. Der Chayron Beat prägte den internationalen Pop fast 10 Jahre lang. Mit der typischen Snare Drum, dem Hi-Hat. Das war Musik für die Leute, die Rock und Grunge von Nirvana nicht mochten und sich viel mehr an die gute alte Zeit von ABBA erinnerten.
What's the reaction to the mainstream music? And I think that was probably a big part of it too.
Als die beiden Schweden die Popwelt mehrere Jahre lang fest im Griff haben, wird Dennis Pop plötzlich krank. Er stirbt 1997 an Krebs. Max Martin übernimmt die Leitung der Chayron Studios. Im Jahr 2000 beschließt er, das Studio in Stockholm zu schließen. Auf der Homepage beschreibt er, dass er lieber jetzt, wo sie noch Erfolg haben, aufhören wollen. Es ist wohl der richtige Moment, denn genau zu dieser Zeit entsteht mit Protagonisten wie Pharrell Williams ein Sound im Mainstream, der mehr von Hip-Hop und R&B beeinflusst ist. Und fast scheint es, als würde es Max Martin so ergehen wie vielen erfolgreichen Songwritern. 6 oder 7 Jahre sind sie erfolgreich, bis der nächste große Trend von neuen, jüngeren Produzenten getragen wird. Doch glücklicherweise kreuzen sich seine Wege mit der US-Sängerin Kelly Clarkson. Max Martin schreibt für sie den Song Since You Been Gone und ist 2004 wieder ganz vorne mit dabei. Der Titel erreicht Platz 2 der US-amerikanischen Charts. Clarkson gewinnt den Grammy in der Kategorie Beste weibliche Pop-Gesangsdarbietung. Max Martin ist die graue Eminenz des Chartpop. Er kennt als Songwriter seinen Platz, sagt US-Journalist John Seabrook. Auf der Bühne strahlen und tausende Fans charmant um den Finger wickeln, wie Kelly Clarkson es schafft, das kann nicht jeder. Max Martin bleibt deshalb im Hintergrund, gibt so gut wie keine Interviews. Die Künstler stehen bei ihm Schlange. Er schreibt für und mit Khalees, James Blunt, Leona Lewis, Usher, Pink, Robin, Avril Lavigne, Nicki Minaj, Maroon 5, Justin Timberlake, Justin Bieber, Taylor Swift, Pitbull, Adele, Ariana Grande, Flo Rida, Selena Gomez und Katy Perry. Are we crazy? Living our lives through a lens. Eine imposante Liste, die Max Martin seit den späten 1990er Jahren gefüllt hat. Aber was heißt es für die Popmusik, wenn ein Mann den Sound über so viele Jahre prägt? Viele seiner Stücke klingen tatsächlich wie der Lexikon-Eintrag zu dem typischen Popsong. Viel zu hohe Frauenstimmen, viel zu eingängig. Klingt aber Adele deshalb wie Taylor Swift? So austauschbar und gleichförmig die großen Pop-Hits auch sein mögen, zwischen Adele und Taylor Swift liegen Soundwelten. Die eine puristischer, die andere pompöser. Ein Songschreiber wie Max Martin weiß, was zu bestimmten Künstlern und Künstlerinnen passt. Er scheint mit ihnen an der Künstleridentität zu feilen. Nur mit einer hat Max Martin noch nicht geschrieben: Rihanna.
So, was müsst ihr jetzt weitermachen?
Oh ja, gerade mal so durchlüften.
In den Produktionsstudios von Zapp Music in München warten die Songschreiber Sebastian, Florian und Produzent Björn auf das Feedback des Managers, der anonym bleiben will.
Ja, gleich halt einsingen und dann checken, ob alles passt. Und
obwohl die Teilnehmer des Camps stets betonen, dass die Band Wunderwelt am Ende entscheidet, welche Songs gut sind und auf die EP kommen sollen, wirkt es manchmal so, als sei der Manager der eigentliche Entscheider. Er ist auch Songschreiber und nur durch Zufall da reingerutscht, die Newcomer-Band Wunderwelt zu managen. Während die Türen der Studios geschlossen sind, sitzt er in dem kleinen Aufenthaltsraum auf einer roten Ledercouch. Mit dem Laptop auf dem Schoß und der Wolldecke über den Beinen klickt er sich durch YouTube, sucht nach den Videos mit Millionen Aufrufen und wundert sich. So einen Song hat er doch auch schon vor 6 Jahren geschrieben. Kurze Suche in der eigenen Bibliothek und dann präsentiert er ihn. Einen Song, den er für Helene Fischer geschrieben hat. Der darf jetzt aber natürlich auf keinen Fall im Radio zu hören sein. Ist ja auch noch gar nicht klar, ob er genommen wird. Dann Laptop zu, Studiotür auf, mal reinhören, wie weit die Produktion der Wunderwelt-Songs inzwischen fortgeschritten ist.
Also ich vermisse da so ein bisschen den Twist harmonisch im Refrain.
Ja, ist sehr, sehr
schön. Sind halt echt nur 2 Akkorde.
Der Manager und Songschreiber fügt im Refrain noch seinen Twist ein. Seine kleinen Änderungen verbessern den Titel. Es wirkt zwar seltsam, wenn so viele verschiedene Komponisten und Produzenten den Song verändern, aber in diesem Falle macht es das Stück reizvoller. Schließlich sind die wenigsten Stars so talentiert wie Lenny Kravitz oder Prince, die alles komplett alleine gemacht haben.
Würdest du dann jetzt, nachdem du das hier verändert hast, in den Credits dann auftauchen, weil du da jetzt mal Hand angelegt hast?
Das ist eine schwere Frage. Normalerweise nicht.
Natürlich.
Credits heißt, wer taucht in der Komponistenzeile auf und wird an den Tantiemen beteiligt. Bei Rihannas Titel Work stehen in der Creditzeile 7 Namen. Als Rihanna vor 10 Jahren mit Umbrella zum Weltstar wird, steht sie selbst noch nicht als Komponistin in der Songliste. Bei ihrem späteren Hit Work ist das anders.
Her power changed, like. So there's an old saying in the songwriting business, you change a word, you get a third.
Rihanna selbst steht in den Credits, weil sie mittlerweile mehr Macht hat. Es gibt einen alten Spruch im Songwriter-Business: Verändere ein Wort und du bekommst ein Drittel der Tantieme. So gehen Künstler vor, die auch etwas von dem Kuchen abhaben wollen. Denn in den Credits steckt das Geld. Früher, als die Leute noch CDs gekauft haben, da ließ sich auch viel Geld mit der konkreten Aufnahme verdienen. Im Zeitalter des Musikstreamings geht es stärker darum, an der Veröffentlichung beteiligt zu sein und damit Geld zu machen. Aber ob Rihanna wirklich an Work mitgeschrieben hat, ich weiß es nicht.
Because she can just demand it. It's just money, really.
Da wo ich herkomme, wohnen 1000 Menschen. Im Ort daneben schon 2x so viel.
Anders als in den USA ist in Deutschland die Liste der beteiligten Komponisten in der Regel nicht so lang. Eine der Ausnahmen ist etwa der Song 80 Millionen von Max Giesinger. Unter den 4 verzeichneten Komponisten des Stücks steht der Name von Martin Fliegenschmidt. Er hat seine eigene Band Parker, aber seit mehreren Jahren schreibt Fliegenschmidt auch Songs für andere Künstler. Er ist einer von gar nicht so vielen in Deutschland.
Ich sag mal, die Blase von deutschen Songwritern im Bereich von Pop, und zwar im weitesten Sinne von Pop, das kann von etwas jazzig, soulig angehaucht über rockig bis zu Urban Hip-Hop diese Blase von Songschreibern ist nicht so groß in Deutschland. Also letzten Endes von denen, die wirklich viel machen und so. Das sind, weiß ich nicht, das kann ich, ja, vielleicht 50 oder so.
Das Genre? Fast schon egal. Songschreiber wie Martin Fliegenschmidt sind flexibel und können sich dem künstlerischen Stil von Max Giesinger, Vincent Weiss oder Joy Denalani anpassen. Ein junger Musiker, der in einer deutschen Indie-Band spielt, die einen kleinen Hype im letzten Jahr feierte, liefert für andere Künstler Chartpop, Dancepop und sogar Schlagernummern. Alles unter einem Pseudonym, schreibt er in einer Mail-Anfrage. Ein Interview möchte er lieber nicht geben. Schließlich will er nicht als neuer Ralf Siegel abgestempelt werden, sondern seine Glaubwürdigkeit als Künstler einer Indie-Band behalten. Denn ein bisschen beliebig wirkt es tatsächlich, dass Songschreiber so viele verschiedene Genres einfach nur bedienen. Auch Keschaf sagt:
Schon Musik geschrieben für ganz schlechte Kinderfilme oder so Jugendfilme mit den Ochsenknecht-Söhnen quasi. Und das war mir dann, also da hieß wirklich, das soll so, jetzt nicht wortwörtlich, aber es war ungefähr so, es soll so wie Linkin Park klingen, nur nicht ganz so gut. Und das habe ich dann irgendwie gemacht, weil ich so ein bisschen Geld brauchte und da habe ich mir dann ein Pseudonym ausgesucht, weil mir das wirklich ein bisschen unangenehm gewesen wäre, ja.
Wer will schon als Komponist einer billigen Linkin Park-Kopie in die Geschichte eingehen? Indie-Musik ist immer noch eine Alternative zur Popfabrik, in der ein Künstler von anderen Songschreibern unterstützt wird oder einfach nur die Songs einsingt, die andere ihm vorlegen. Künstler wie Bilderbuch oder Keschaf schreiben ihre Songs alleine. Oder Cologne Tape.
Du hältst einfach so, oder?
Ich halte das einfach so und mache so.
Von den Aufnahmeräumen in München geht es nach Köln. Neben der Mainstream-Dance-Disco Bootshaus am Mülheimer Hafen arbeiten Jens-Uwe Bayer und Daniel Ansorge alias Bernd. Zwei Produzenten und DJs aus der elektronischen Tanzmusik. Normalerweise produzieren sie ihre Tracks alleine am Rechner. Doch mit dem Musikerkollektiv Cologne Tape gehen sie komplett andere Wege. Die Aufnahme für die neue Platte von Cologne Tape entsteht in einer klassischen Jam-Session.
Wie habt ihr denn angefangen?
Ja, man freut sich, dass man einen Termin findet, geht ins Studio und dann setzt man sich tatsächlich einfach hin. Jeder sucht sich ein Instrument aus.
Mit 7 weiteren Musikern, unter anderem Philipp Jansen von der Kölner Band Von Spar, John Stania von der US-Gruppe Battles und Michaela Dippel, die als ADA elektronische Musik produziert, bilden sie eine Art Supergroup.
So wie jetzt gerade. Jens fängt ja schon an hier, spielt Gitarre. Und wenn wir jetzt zu neunt wären, wir sind ja jetzt nur zu zweit, dann würde wahrscheinlich sofort einer anfangen, Klavier zu spielen dazu, zum Beispiel. Ich spiele jetzt mal ein bisschen Synthesizer dazu, was mir jetzt gerade einfällt.
Sie improvisieren 4 Tage lang.
Diesen Steinway, allerdings nur ein Loop. Und Jon spielt da Vibraphon.
Es ist im Grunde gar nicht so anders als ein Songwriting-Camp. Sie haben sich auch in ein Studio verkrochen und einfach drauf losmusiziert und improvisiert.
So haben wir ungefähr angefangen. Und dann spielt jetzt zum Beispiel Jens-Uwe dazu Gitarre.
Aber der wesentliche Unterschied ist, dass sie kein Ziel vor Augen haben und nicht versuchen, möglichst viele Hooks in einen Song zu pressen. Das macht manche Popsongs zwar tatsächlich spannend und aufregend, aber auch anstrengend. Die 8 Titel auf ihrem Album Welt, das Ende März 2017 erschienen ist, klingen teilweise nach Krautrock der 70er Jahre. Verglichen mit einem Rihanna-Song, langatmig. Marke Conny Plank. Ein LSD-Hippie-Traum, der sich repetitiv weiterdreht, ohne sich groß zu verändern. Genau dadurch reizvoll, als Gegenpol zur rasanten Welt.
Die Zeit kann sich unglaublich dehnen bei diesen Treffen. Und wenn man mit einem Pop-Ohr sich das anhört, dann hört sich das alles viel zu lang an. Ich denke, selbst die Lieder auf unserem Album jetzt, so wie wir es am Ende rausbringen, die hören sich für Pop-Kompositeure zu lang an. Die würden sagen, das ist ja, oh, das ist 8 Minuten, so kommt das nicht in die Charts. Und für uns hört sich das am Ende kurz an, weil es war ursprünglich 30 Minuten. Und wir müssen dann entscheiden, okay, wie können wir diese 30 Minuten auf 8 Minuten verdichten, weil 8 Minuten ist für uns okay. Auf 3 Minuten wollen wir aber nicht gehen.
Jens-Uwe Bayer und Bernd haben nichts gegen den großen Pop, sagen sie. Ihr eigener Ansatz wirkt aber dennoch wie ein gewolltes Konzept gegen den glattpolierten Mainstream-Fastfood eines Max Martin. Musik, die sich den Regeln des Musikmarktes entzieht, die Zeitgeist hinten anstellt und in der die künstlerischen Ideen im Vordergrund stehen.
Ja,
aber sowas in der Richtung. Also
selbstbestimmte Frage. Anders als im Studio der Supergroup Color & Tape werden bei Zapp Music in München die kommerziellen Erfolgschancen der neuen Wunderwelt-Songs beim Instant-Komponieren an diesem Wochenende ständig mitgedacht.
Aber ich singe ja über eine Frau. Also nicht in so wie Freiheit ist Gold über mich selber quasi.
Nee, doch, du bist die Frau selbst.
Na toll.
Ganz so begeistert scheint Melissa, die Sängerin von Wunderwelt, noch nicht zu sein. Ist es legitim zu fragen, wer ist hier eigentlich die Pussy? Oder ist diese Frage einfach hinfällig?
Du spielst ja dann nur eine Rolle. Also ich meine, du musst es ja nicht sofort auf dich beziehen. Klar, es ist schön, wenn man sich damit identifizieren kann. Es ist schon schön, weil man es dann besser verkaufen kann, aber sonst muss man nicht schauspielern.
Ob der Pussy-Song am Ende auf ihrer EP landet oder sogar auf das Album kommt, weiß die Band derzeit noch nicht. Sie kann es auch nicht alleine entscheiden. Manager und Label mischen sich ein, diktieren ihnen aber keinen Weg, hofft Klaus.
Unser Fokus liegt schon auch wirklich auf unserer eigenen Musik. Also ich könnte jetzt kein Künstler sein, der komplett hier vorgeschriebene Songs hingeknallt bekommt, die er dann zu interpretieren hat. Also das könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
Nicht nur die Künstler wollen hinter der Musik stehen, die sie machen. Auch die Fans fragen sich seit jeher, wie authentisch ist die Musik? Sind die Künstler und ihre Werke eine Einheit? Der Authentizitätsanspruch klebt am Pop wie ein altgewordenes Kaugummi, das schon lange nicht mehr schmeckt. You Keep Me Hanging On von den Supremes aus dem Jahr 1966, die erste Nummer 1 des Motown-Trios und ein klassisches Beispiel von fremdgeschriebener Musik. Viele Stücke der Supremes stammen von Holland Dozier Holland, dem Songschreiber und Produzententeam von Motown. Das Label steht sinnbildlich für die Fließbandproduktion von Welthits. Und das Trio Brian und Edward Holland sowie Lament Herbert Dozier ist sein Motor. Dass die Supremes ihre Songs nicht selber schreiben, hat offenbar niemanden gestört. Denn
in den 50er Jahren gab es enorm viele Manufactured Artists, also von der Musikwelt gemachte Musiker. Aber das hat niemanden interessiert. Es gab ja nichts anderes.
Sagt Pop-Journalist John Seabrook. Die Haltung ändert sich in den 60er und 70er Jahren mit den Singer-Songwritern, die zunehmend populär werden. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of
dime in your prime. Dylan war einer der ersten großen Namen im Business, die ihre Songs eben selber geschrieben haben. Die Beatles wären natürlich noch zu nennen, Chuck Berry vielleicht in den 50ern schon.
Erklärt Musikwissenschaftler Ralf von Appen. Er erforscht die Rolle der Authentizität in der Popmusik.
Aber ab dem Moment, wo Dylan gekommen ist und die Beatles, gab es quasi kein Zurück mehr. Da war es für Rockmusik als Gegenkultur absolut entscheidend, dass die Leute ihre eigenen Songs geschrieben haben. Und da war plötzlich jeder, der das nicht gemacht hat, langweiliges Pop-Establishment für die Eltern und eben nicht mehr Teil der Jugendkultur.
Die heutigen Popfabriken halten an diesem vordergründigen Authentizitätsversprechen des Pop fest, auch wenn sie dem Publikum nur als Illusion erscheint. So weit gekommen und so
viel gesehen. The history of manufactured artists is a lot longer than the history of singer-songwriters.
Die meisten Leute würden sagen, dass ein Song bewegender ist, wenn der Sänger ihn selbst geschrieben hat. Das kommt einfach besser bei den Fans an. Weil sich dieses Singer-Songwriter-Konzept so gut vermarkten lässt, wollen die Labels die Fans weiterhin im Glauben lassen, dass die großen Stars ihre Songs selber schreiben, obwohl sie das heutzutage nur selten im Alleingang tun.
Deshalb hängen Labels und Verlage diese Songwriting-Camps und Sessions oft nicht an die große Glocke, was Jan Böhmermann dazu brachte, sich über die deutsche Industriemusik auszulassen.
Die neuen deutschen Poppoeten, die schreiben tiefgründige Lyrics. Die haben es in sich, man hört sofort. Da stecken einzigartige Künstler dahinter, echte Singer-slash-Songwriter. Keine Schimpansen aus dem Gelsenkirchener Zoo oder sowas. Hey, und Max Giesinger, komm mal, Max Giesinger. Ich habe mir alle deine Songs ganz genau angehört, zu Recht. Bist du stolz auf deine eigene Autorenschaft?
Das ist schon was, für mich was Wichtiges, dass es wirklich persönliche Storys sind. Ich könnte mir jetzt nie irgendwie meine Platte fremd schreiben lassen oder so. Das muss alles
sehr meins sein. Du schreibst alles selbst?
Ja, ja.
Ganz allein?
Hm. Ich habe einen Kumpel, mit dem mache ich das zusammen. Ne?
Klar.
Ja, jeder Deutschpoet schreibt seine Songs selbst nur mit dem Kumpel. Nur ein Kumpel schreibt noch mit, oder Max? Ne, also zum Beispiel hier, 80 Millionen, der bisher größte Hit von Max Giesinger. Hier, das ist das Album, Max Giesinger, super, super Album. Und wer hat denn 80 Millionen geschrieben? Mal schauen, da, Max Giesinger, Komponist und Texter. Und wer ist das noch? Guck mal, da ist noch...
Dass Martin Fliegenschmidt, David Jürgens, Alexander Zukowski gemeinsam mit Max Giesinger 80 Millionen geschrieben haben, lässt das Marketing lieber unerwähnt.
Ist nicht so schlimm. Wichtig ist ja vor allem, dass es alles gute Songwriter-Kumpels von Max sind, die exklusiv nur für Max tätig sind. Oder für wen schreiben die sonst noch so?
Hold on, fuck that. Fuck that shit.
Die Popfabriken von heute zeigen, die großen Musiklabels und Verlage setzen stärker denn je auf den kreativen Input von Songwritern. Arbeitsteilung ist das Stichwort. Einer bastelt den Beat, ein anderer liefert die Topline, ein weiterer Komponist schreibt die Hooklines. Diese Teamarbeit hat das Potenzial, sehr detailreiche Songs mit etlichen Hooks, verschiedenen Sounds und musikalischen Ideen entstehen zu lassen. Wenn ein Titel zum Nummer 1-Hit wird, wenn Produzenten wie Max Martin einen neuen Stil kreieren, werden danach gleich weitere Songwriting-Camps organisiert, um ein ähnliches Stück zu schreiben. Nicht immer ist das Ergebnis so gut wie das Original. Das ist die Kehrseite. Die Camps der großen Verlage sind ein Stück weit mitverantwortlich dafür, dass populäre Musik heute oft so gleich klingt. Listen, sing. Auf der anderen Seite lässt man die ewige Frage nach dem Authentizitätsanspruch im Pop einmal beiseite, spricht vielleicht nichts dagegen, wenn Musiker nicht alles selbst machen. In digitalen Zeiten, in denen so viel geremixt wird, sind Weltstars wie Taylor Swift oder Rihanna eher Kuratoren. Das zeigt auch das neue Album des kanadischen Rappers Drake. More Life nennt er eine Playlist. Er kollaboriert mit erfahrenen Songschreibern, Managern und seinem Label und kuratiert den Sound der Stunde. Mit Songs, die er alleine kaum hätte produzieren können. Teamarbeit in Writing Rooms ist ein wichtiger Erfolgsfaktor bei TV-Serien. Warum also sollte es das nicht auch im Pop geben? You don't judge me, 'cause if you did, baby, I did you too. 'Cause I got issues, but you got them too. Und vielleicht ist es für die Songwriter mit der Geheimhaltung auch bald vorbei. Julia Michaels zum Beispiel hat in den vergangenen 3 Jahren Stücke für Justin Bieber und Selena Gomez geschrieben. Mit ihrem Titel Issues tritt sie erstmals selbst in Erscheinung. Und ihr Label wirbt offen damit, dass sie Songs für andere Künstler schreibt. Am letzten Produktionstag im Studio von Zapp Music hadert Sängerin Melissa immer noch mit dem Text des Pussy-Songs.
Deswegen ausprobieren, eine Nacht drüber schlafen und dann...
Bis das klappt, Songs, die der Band, dem Manager, dem Label gefallen, wird es noch eine Weile dauern. So werden Hits gemacht. Das war unser Einblick in die Popfabrik von und mit Ina Plodroch. In der Technik war Oliver Dannert, die Redaktion hatte Adalbert Siniawski. Musik.